Liebe Schwestern und Brüder, heute geht's um ein Pfadfinderthema, nämlich um Knoten. Knoten sind ja gut für alles Mögliche, also für Pfadfinder natürlich, aber selbstverständlich auch für Segler oder Angler oder Kletterer. Knoten braucht man in vielen Lebenslagen oder sind die sinnvoll zum Schuhebinden zum Beispiel auch. Also Knoten sind toll. Und was sind die zwei Eigenschaften eines guten Knoten? Was muss der können? Was muss der für Eigenschaften haben? Tabitha? Bitte? Halten und hübsch aussehen. Genau. Stimmt es, Luisa? Okay, also wenn Knoten gut aussieht, ist schon mal wichtig. Aber vielleicht ist das... Ja, für manche Zierknoten ist es genau das Entscheidende. Aber es kommt, also wenn die zwei gelten, dann brauchen wir doch noch eine dritte Sache, die unbedingt sein muss. Ein guter Knoten, der hält nicht nur, der sieht nicht nur schön aus, sondern der geht auch wieder auf. Genau. Also ein gescheiter Knoten geht wieder auf. Wenn er nimmer aufgeht, dann beherrscht der den Knoten gemacht hat, nicht sein Handwerk. Das ist eindeutig. Also Knoten geht wieder auf. Zum Beispiel der Kreuzknoten. Also ist der ganz einfache, der normalste Knoten, also zweimal so überschlagen und zugezogen. Aber man kann das so rum oder so rum machen. Und im einen Fall ist es ein Kreuzknoten und im anderen Fall ist es ein Altweiberknoten. Ich würde spielen. Komischer Name, ich weiß nicht, warum der so heißt. Also meine Mutter konnte ihn immer richtig. Gut, damals war sie noch nicht so alt, ich weiß nicht, wie sie denn jetzt macht, aber egal. Jedenfalls, Kreuzknoten, der hält gut und geht wieder auf. Und wenn man andersrum macht, hält er nicht so gut und wenn er zugezogen ist, geht er viel schlechter wieder auf. Also wenn er nass wird zum Beispiel, ganz blöd. Also das sind die drei Eigenschaften eines guten Knotens. Er hält, sieht gut aus und... geht wieder auf, man kriegt den wieder gelöst. Warum ich euch das erzähle, es gibt natürlich die wirklichen Knoten, aber es gibt auch Knoten im übertragenen Sinn. Das sind dann so zwischenmenschliche Knoten. Wenn es sich irgendwie verknotet hat und man kriegt die Sache nicht mehr gelöst. Wie zum Beispiel in folgender Geschichte. Wenn wir uns mal streiten, erzählt ein Mann seinem Freund, wird meine Frau immer gleich historisch. Nein, nein, sagt der Freund, du meinst hysterisch. Nein, sagt er, die wird historisch. Sie hält mir jeden Fehler, jede Lieblosigkeit, jedes falsche Wort aus den letzten 10 Jahren vor. Also, sie tut die ganze Geschichte aufzählen, sie wird historisch. Ich glaube, dass solche Knoten im zwischenmenschlichen Bereich, in einer Ehe, in einer Familie, im Freundeskreis, in der Gemeinde, in der Nachbarschaft, bei der Arbeitsstelle, in der Schule fast unvermeidlich sind. Solche Dinge passieren überall auf der Welt, also dass sich Dinge verknoten. Und ganz oft lösen wir das so ganz alltäglich. Da verträgt man sich wieder nach kurzem oder so, dann räumt man das Missverständnis auf. Also viele Knoten kriegen wir tatsächlich gelöst, glaube ich. Das kriegen wir hin. Aber es gibt Knoten, die ziehen sich immer noch fester zu, je öfter man versucht, sie zu lösen. Und sie scheinen unlösbar zu sein. Ein solch unlösbarer Knoten wird uns im Alten Testament erzählt. Also da gibt es verschiedene Geschichten, wo ein paar unlösbare Knoten erzählt werden. Aber einer, der sehr ausführlich und auch schön erzählt wird, das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Und einen Abschnitt aus dieser Geschichte möchte ich euch vorlesen, nämlich ganz der Schluss, 1. Mose 50, Vers 15 bis 21. Dort heißt es, als Josefs Brüder begriffen, dass ihr Vater tot war, bekamen sie Angst. Sie dachten, hoffentlich ist Josef uns gegenüber nicht nachtragend. Sonst wird er uns all das Böse heimzahlen, das wir ihm angetan haben. Darum ließen sie ihm mitteilen: Dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht und ihre Schuld. Ja, sie haben dir Böses angetan. Nun vergib ihnen dieses Unrecht. Sie dienen doch dem Gott deines Vaters. Als Josef das hörte, fing er an zu weinen. Da gingen seine Brüder zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Knechte. Aber Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich etwa Gott? Ihr hattet Böses für mich geplant, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte tun, was heute Wirklichkeit wird, ein großes Volk am Leben erhalten. Deshalb fürchtet euch nicht, ich werde für euch und eure Kinder sorgen. Er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Also eine großartige Geschichte und auch ein richtiges Happy End. Hier am Schluss tatsächlich Josef vergibt seinen Brüdern. Aber was dieser Schluss deutlich macht, und es wundert einem ja, wenn man die ganze Geschichte gelesen hat, dass diese ganz alte Geschichte von früher, damals, als sie ihren Bruder in die Zisterne geworfen hatten und ihn dann an die vorbeiziehenden Händler als Sklaven verkauft haben, diese alte Geschichte ist für die Brüder noch nicht vorbei. Noch nicht erledigt, noch nicht bearbeitet. Die hängt ihnen noch in den Klamotten und ist wie so ein Knoten, der ihnen den Hals zuschnürt, wenn sie nur dran denken. Die tragen noch ein schlechtes Gewissen mit sich herum, offensichtlich. Und der Anlass, an dem diese ganze Geschichte wieder hochkocht und ihnen so ganz nahe kommt, das ist der Tod des Vaters. Vielleicht hat Josef sie ja nur geschont wegen seinem Vater, weil er Rücksicht nehmen wollte auf seinen Vater. Aber jetzt ist der Vater weg, jetzt kann er endlich Rache üben oder wie auch immer, es ihnen heimzahlen. Solche Gedanken gehen ihnen durch den Kopf. Man wundert sich, also wenn man nur an die emotionale Szene denkt, wo sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt, da weiß man eigentlich als Erzähler, der Josef hat denen längst alles verziehen. Das ist aus Josefs Seite alles in Ordnung, kein Problem. Aber für die Brüder ist es nicht vorbei. Geht es uns manchmal nicht auch so, dass es für den einen kein Problem mehr ist, alles gut. Aber der andere trägt immer noch was mit sich herum. Das kann auch uns so passieren, dass wir denken, ist alles gut, aber für den anderen ist das überhaupt nicht gut. Und dann muss man ins Gespräch kommen, wie die Brüder hier mit Josef ins Gespräch kommen. Das heißt, sie trauen sich ja offensichtlich nicht so direkt, dass sie lassen ihm ausrichten. Also sie wollen lieber vor sich selber ein bisschen Distanz einhalten. Und wir wissen, so ein Gespräch ist nicht einfach, das ist ein schweres Gespräch, wenn man weiß, es geht um Schuld, die nicht vergeben ist, die uns quält. Okay, ich habe drei Gedanken, damit das Ganze auch Struktur hat. Der erste Gedanke, es gibt Lebensknoten, die halten viele Jahrzehnte und sind anscheinend unlösbar. Das ändert sich nie und es kann sein, dass manche Lebensknoten sich tatsächlich nicht lösen. Ich glaube nicht, dass wir damit rechnen sollten, dass sich sämtliche Knoten auflösen im Laufe unseres Lebens. Ich glaube, Gott hat bei jedem von uns noch reichlich nachzuarbeiten, dann irgendwann mal, wenn wir bei ihm sind. Aber es wäre ja schön, wenn sich zumindest der ein oder andere lösen würde. Kann man noch irgendwas machen, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind und wenn alle Lösungsversuche fehlgeschlagen sind und eine Sache will einfach nicht gut werden? In aller Regel oder ganz oft wird dann der sogenannte Alexander-Trick angewandt. Kennt ihr den, der Alexander-Trick? Also da gab es ja schon mal so einen unlösbaren Knoten, Das war der gordische Knoten. Den konnte niemand aufmachen. Der war so super geknüpft, so fest zugezogen. Alle, die sich dran versucht haben, sind kläglich gescheitert. Keiner hat den Knoten aufbekommen. Und es gab so ein Orakel über diesen Knoten. Wer den lösen kann, wer den öffnet, der wird ein ganzes Königreich zerstören. Und Alexander, nach dieser Tat wurde er der Große, der hat eine prima Idee gehabt, wie man den Knoten lösen könnte. Der hat einfach sein bestes Schwert genommen und hat einmal kräftig draufgehauen und da war der Knoten gelöst. Und tatsächlich hat er ein Weltreich zerstört. Ja, also er hat es tatsächlich gebracht, aber es hat ihm nicht viel genützt, denn gerade hat er es erobert, dann ist er selber gestorben. Also war nur mittelmäßig erfolgreich, die ganze Aktion, wenn man so insgesamt überlegt. Doch ein bisschen eine tragische Figur, Alexander der Große. Der Alexander-Trick ist nach wie vor beliebt. Jemand verlässt gekränkt seine Firma, weil irgendwie der Chef ihm komisch übers Maul gefahren ist. Einer verlässt enttäuscht seine Ehe, weil das einfach keinen Wert mehr hat. Ein anderer greift zur Flasche, weil er nicht zur Schuldnerberatung will. Ein anderer, der bricht die Beziehung zu seinen Kindern beleidigt ab, weil die unverschämterweise ihre eigenen Wege gehen. Das sind alles realistische Fälle. Zu jedem Fall könnt man Beispiele nennen. Vielleicht fallen euch auch zu jedem Fall Beispiele ein. Das ist Land auf, Land ab, gibt es solche Geschichten, wo der Alexander-Trick angewandt wird und der Knoten, es wird einfach durchgeschnitten und dann ist die Sache erledigt. Aber ihr Lieben, gelöst ist nichts durch den Alexander-Trick. Knoten durchschneiden geht schnell und einfach und ist auch viel unkomplizierter wie Knoten lösen. Aber ich glaube, es ist nicht oder ganz selten nur wirklich die beste Idee, die man haben kann. Deshalb zweitens, es gibt ein Prinzip, das besser ist als der Alexander-Trick. Das lautet, was man lösen kann, soll man nicht schneiden. Das sage ich jetzt mal an die Wesley-Scouts hier. Also wenn man so ein schönes Dreibein gebunden hat mit einer Schnur, dann ist die schön am Stück normalerweise. Ja. Wenn man das Dreibein wieder auseinanderbaut, dann geht es am allerschnellsten, man nimmt das Messer und schneidet durch. Das ist eine super Idee, das Dreibein ist wieder auseinander und die Schnur ist in Einzelteile. Die kann man nur noch wegschmeißen. Wenn man das schön wieder aufknotet, hat man noch eine schöne lange Schnur, die man noch für alles mögliche andere brauchen kann. Also das ist für Pfadfinder eine gute Idee, Knoten zu lösen. Und ich glaube auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ist es eine gute Idee, Knoten zu lösen und nicht durchzuhauen. Aber Knoten lösen ist anstrengend. Das geht nicht ohne Aufdecken und Aussprechen von Verwicklungen. Es geht nicht ohne Einsicht in Fehler, ohne Absicht von Veränderung, weil so eine Lösung soll ja keine Verdrängung sein, sondern muss eine Verarbeitung sein in irgendeiner Form. Und das macht das Ganze zu einer herausfordernden Übung und einer schwierigen Angelegenheit. Aber wenn ich die Josefsgeschichte richtig verstehe und wenn ich die Lesung richtig verstanden habe, dann schreibt Jesus uns das Vergeben ins Stammbuch. Wir sollen immer vergebungsbereit sein. Wie war es bei Josef und den Brüdern? Die haben an dieser Stelle durch diesen Brief, den sie Josef geschickt haben, oder das, was sie ihm ausrichten haben lassen, tatsächlich ihre Schuld klar bekannt. Die haben gesagt, unsere Schuld, unsere Sünde, vergib sie uns. Es ist ein klares Schuldbekenntnis, was sie hier ablegen vor Josef. Haben sie das vorher noch nicht gemacht? Nein, haben sie nicht. Und es ist klar, dass die Beziehung nicht wirklich bereinigt sein kann, ohne dass die Schuld irgendwann mal zur Sprache kommt und dass man diese Sache auf den Tisch legt. Sonst ist es wie eine entzündete Wunde, die nicht heilen will. So ging es den Brüdern in der Geschichte. Das war nicht vorbei. Das war ganz lebendig, weil das nicht auf dem Tisch lag, weil das, die waren froh, dass sie am Leben geblieben sind sozusagen. Aber verarbeitet war das nicht. Ein dritter Gedanke. Also der zweite war, was man lösen kann, soll man nicht schneiden. Also das ist so das Ziel, lösen. Und dann schauen wir mal auf das, was Josef seinen Brüdern antwortet. Also der dritte Gedanke heißt Vergebung, weil Gott schon längst vergeben hat. Josef sagt seinen Brüdern, bin ich denn an Gottes Stelle? Also bin ich denn der Richter? Kann ich euch denn verurteilen, wenn Gott euch vergeben hat? Und worin erkennt Josef, dass Gott den Brüdern vergeben hat? Er sagt, ihr dachtet, ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat Gutes entstehen lassen. Ihr habt mich in die Sklaverei verkauft, aber Gott hat mich letztlich euch vorausgeschickt, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Das ist ja diese Geschichte. Josef rettet den Brüdern als Minister in Ägypten das Leben. Und nicht nur ihm, sondern vielen, vielen Menschen rettet er das Leben. Also Josef erkennt Gottes Wirken in seinem Leben von vorne bis hinten. Und deshalb ist ihm klar, nicht die Brüder haben ihn nach Ägypten geschickt, Gott hat ihn vorausgeschickt. Also er kann tatsächlich über das Leid, das er selber erlebt hat, über das Unrecht, was ihm angetan wurde, hinwegsehen, weil er um Gottes Führung, um Gottes Handeln in dieser ganzen Geschichte weiß. Und deshalb weiß er auch, Gott hat seinen Brüdern ihre Schuld vergeben. Bin ich denn an Gottes Stelle? Wenn Gott vergibt, sollte ich dann nicht vergeben? Wie ist das? Das ist doch gar nicht möglich. Gott ist doch der eigentliche Vergeber. Wenn Gott die Schuld vergibt, wer sind wir, dass wir sagen, doch, die Schuld gilt immer noch? Also man könnte sagen, in der Josefs Geschichte ist die Vergebung Gottes in seine Rettung eingeschlossen. Wenn Gott vergibt, wer bin ich, dass ich Vergebung verweigere? Und das macht auch Jesus deutlich, wenn er dieses Gleichnis erzählt von dem Schalksknecht, dem der König eine Riesensumme vergibt. 10 Millionen Euro schenkt er dem und seinen Mitknecht wirkt er direkt anschließend, nachdem ihm alles vergeben wurde, wegen 100 Euro. Da muss man sagen, der hat es nicht verdient, vor allem nicht kapiert. Nichts hat er verstanden. Aber schon hier im Alten Testament finden wir dieses Prinzip. Unsere menschliche Vergebung hat ihren tiefsten Grund in Gottes Vergebung. Menschliches Vergeben ist nichts anderes als die Bestätigung der Vergebung Gottes. Und wo immer ein Mensch, ähnlich wie Josefs Brüder, seine Schuld bekennt, kann der, der dieses Bekenntnis hört, nur eines sagen. Gott hat schon gesprochen. Gott hat schon vergeben. Wer bin ich, dass ich Vergebung verweigere? Und so sagt Jesus, wenn ein Bruder an uns schuldig wird und kommt und sagt, oh, vergib mir doch, dann sollen wir ihm vergeben. Reicht es denn 7-mal, sagt Petrus, und Jesus sagt 70-mal, 7-mal. Und das heißt immer, weil wer kann denn schon auf 490 zählen beim Vergeben, das klappt dann. Also immer, wenn einer sagt, vergib mir die Schuld, dann sollen wir vergebungsbereit sein. Und das ist manchmal schwer. Das ist nicht so leicht. Manchmal sind wir nämlich verletzt. Manchmal hat es richtig wehgetan und wir sind nicht fertig mit der ganzen Sache. Und doch sagt Gott, vergib. Weil ich vergeben habe. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wie ist es aber, wenn ein Bruder, der an mir schuldig wird, seine Schuld gar nicht einsieht? Der merkt es vielleicht noch nicht mal. Der weiß gar nichts davon. Und ich trage das mit mir rum. Was soll man dann machen? Muss man dann warten, bis der es durch einen Geistesblitz doch merkt? Ist eine schwere Frage. Also, weil man müsste dann ja das Gespräch suchen und sagen, du hast mir wehgetan. Du hast, oder ich empfinde es so, dass du dich schuldig gemacht hast an mir. Da fühlt man sich nicht gut, sowas zu sagen, weil man denkt, meine ich das jetzt bloß? Der müsste es doch selber merken. Also ich glaube, dass das ein schweres Gespräch ist. Aber das Problem bei der ganzen Geschichte ist folgendes. Ohne Schuldeingeständnis gibt es keine Vergebung. Oder? Täusche ich mich da? Weil ohne Schuld ist Vergebung sinnlos. Vergebung macht nur Sinn, wenn es Schuld gibt. Wenn keine Schuld da ist, braucht es keine Vergebung. Wenn einer sagt, ich vergebe dir, der andere sagt, was genau? Also Vergebung funktioniert nur, wenn auch das eingesehen wird, ich habe Schuld, sonst brauche ich die Zusage der Vergebung überhaupt nicht. Genau, und das ist das Problem beim Knotenlösen. Es hängen schwere Gespräche damit zusammen. Es geht um eine Kommunikation über Schuld. Und ich glaube, dass es ein Problem ist, mit der Schuld des anderen anzufangen. Vermutlich, das ist jetzt eine Vermutung, die allermeisten Knoten, nicht alle, aber die allermeisten Knoten sind deshalb so fest zugezogen, weil die Schuld auf beiden Seiten vorhanden ist. Und deshalb muss ich, wenn das Gespräch gelingen soll, immer mit meiner Schuld anfangen. Auch wenn ich denke, der andere ist viel mehr schuld als ich. Ich glaube, Gespräche können nur gelingen, wenn ich nicht bloß mit der Schuld des anderen anfange. Und dann, was ist dann Vergebung? Was bedeutet das dann? Ich habe das mal erklärt bekommen und das hat mir sehr eingeleuchtet. Und diese Erklärung möchte ich euch sagen, da müssen wir noch drüber nachdenken. Vergebung ist ein Versprechen, das ich dem anderen gebe. Und dieses Versprechen beinhaltet diese eine Sache, um die es geht. Also Vergebung ist immer konkret auf eine bestimmte Sache bezogen. Diese eine Sache werde ich nie wieder dir gegenüber, auch nie wieder gegenüber Dritten und auch nicht mehr Gott gegenüber zur Sprache bringen. Das ist Vergebung. Ihr sagt vielleicht, das ist aber ein schweres Versprechen. Zugegebenermaßen ja. Ich glaube, das ist ein schweres Versprechen, weil das könnte man leicht vergessen. Weil manchmal fühlt sich das anders an. Deshalb glaube ich, ist Vergebung als Versprechen wichtig, weil man nämlich klar darüber nachdenken kann, sagen, ich habe da was versprochen. Weil ich habe schon zu oft erlebt, dass jemand gesagt hat, vergeben ja, vergessen nein. Deshalb erinnere ich dich immer mal wieder dran. Das ist nicht Vergebung, ihr Lieben. Das ist Unfug. Das ist Quatsch. Wenn jemand mir nicht mehr in die Augen schaut, wenn er die Straßenseite wechselt, wenn ich ihm entgegenkomme, dann weiß ich, irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich weiß aber nicht genau was. Und dann überlege ich mir, wir hatten mal ein Gespräch und da habe ich mich entschuldigt und die hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Und dann habe ich gefragt, ja, mir scheint, du hast mir nicht vergeben. Doch, doch, ich habe dir vergeben, aber vergessen kann ich das niemals. Und dann denke ich, das ist nicht Vergebung, das ist irgendwas, aber nicht das, was man unter Vergebung versteht. Vergebung ist ein Versprechen, die Sache nie wieder dem anderen gegenüber, vor Dritten und auch mir selbst gegenüber zur Sprache zu bringen. Das ist Vergebung. Und wenn wir das wagen, diese Form der Vergebung zu gewähren, dann hat es heilende Kraft. Dann bewirkt es Versöhnung und nicht nur Distanz und man überlebt irgendwie miteinander. Was man lösen kann, soll man nicht schneiden. Ich glaube, die Josefsgeschichte ist ein Beispiel für dieses Prinzip. Und überlegt mal, wie viele Jahre das gegangen ist, bis dann die Vergebung endlich auf dem Tisch war. Diese Geschichte ermutigt mich, dass ich auch bei alten Geschichten nicht zu früh aufgebe, sondern denke, vielleicht ist doch noch ein Happy End möglich. Vielleicht geht da doch noch was. wie bei Josef und seinen Brüdern, dass es doch am Ende gut wird. Selbst dann, wenn Menschen absichtlich Böses tun, kann Gott erstens das zum Guten wenden und zweitens kann die Vergebung alles neu machen. Amen.